Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Es ist der aktive Podcast zum Mitraten. Es ist Boomer Crunch, die kleine Mittwochsausgabe. Ihr seid wieder dabei, wenn wir uns gegenseitig fragwürdige Gedanken um die Ohren hauen. Herzlich willkommen, mir zugeschaltet, komplett geschminkt, ja, als Wasserleiche oder was?
Ich bin als Wasserleiche geschminkt, weil ich habe noch von Halloween mich nicht abgeschminkt. Es ist jetzt schon 2 Tage her. Heute ist ja Aller Seelen für die Leute, die nicht mehr keinen Bezug zum christlichen Glauben haben. Heute ist Aller Seelen. Gestern war, ich glaube, Allerheiligen. Und am Montag war nicht Halloween, sondern natürlich Reformationstag. Das war der Tag, an dem Martin Luther, ich glaube 10 oder 100 Tresen
an die Wand genagelt hat.
Er hat auf jeden Fall, irgendwas hat er genagelt an der Kirche von Wittenberg. Hat er auf jeden Fall als Handwerker nebenbei
an die Tür genagelt. Heute wird geklopft, es wurde geklopft. Wie war es bei dir, Halloween? Wie hast du diese Tage verbracht? Im Kreise deiner Liebsten oder bist du alleine durch die Straßen gelaufen als Wasserleiche?
Ich hab vor unserem Mehrfamilienhaus, was ich hier mit so einer Genossenschaft gekauft habe, in der Nähe von Köln, in, kann man auch ganz offen sagen, in Pulheim, den genauen Stadtteil sage ich aus Datenschutzgründen nicht. Ich habe so Bärenfallen aufgestellt, so große, auf dem Weg zum Haus, dass wenn die kleinen Monster sich dem Briefkasten nähern oder überhaupt nur der Haustür, dass direkt vorgewarnt werde durch die lauten Schmerzensschreie. Und das passte auch gut ins Thema Halloween, weil es war natürlich super gruselig, als dann die ersten Krankenwagen kamen, um diese abgeschlagenen Kinderbeinchen wieder anzunähen und so. Es war ein riesengroßes, gruseliges Blutfest bei
uns. Also, und manche haben es immer noch nicht verstanden. Es gibt ja auch immer noch da kulturelle Missverständnisse. Für manche gibt es Fasching, das einzige Fest, was es wirklich zu feiern gibt. Für die anderen sagen, das ist einfach importiert aus Amerika. Was
genau
wollen wir hier
und
damit?
Ich war am Montag wirklich so angespitzt. Ich hätte mich über jedes Kind, was sich als Martin Luther verkleidet, um an meiner Tür Thesen anzuschlagen, hätte ich mich gefreut. Stattdessen nur wieder so billige Gruselkostüme, wo auch schlecht geschminkt, wo ich dann zum Teil mich auch in Gespräche mit den Eltern dann eingelassen habe, weil, also muss man auch mal sagen, dass diese kleinen Monster, wenn die alleine kommen würden, würde ich das dann noch respektieren, aber dass die oft so Eltern dabei haben, die mit so einem pädagogischen Blick dann so von der Straße aus rüber gucken, ob die Kinder auch so vernünftig behandelt werden an der Tür, wo ich dann auch echt Gespräche angefangen habe. Ey, ganz ehrlich, hier wird überhaupt nichts mit Süßigkeiten, hier wird keine Süßigkeiten in diese Tüte reingeworfen, weil ihr Kind hat sich, gucken Sie mal, wie das aussieht, hat sich das selber geschminkt oder was? Weil wenn ein bisschen Leistung kann ich auch erwarten, als jemand, der erschreckt werden soll.
Du bist nicht gut genug geschminkt.
Genau, und auch ganz wichtig in so Gruppen von mehreren Kindern, dass man innerhalb der Gruppe so ein Ranking macht und die beiden Schlechtesten, die kriegen nichts.
Die kriegen das kleinste Geschenk, die kriegen
gar nichts. Die kriegen gar nichts. Und dann sagt man nämlich so, ist Christian Lindner nämlich auch groß geworden, indem man mit Ansporn, man muss mit Ansporn arbeiten. Nächstes Jahr probierst du es nochmal und weißt du, wenn man hinfällt, muss man wieder aufstehen. Das ist das Learning, was die Kinder hatten bei mir.
Richtig, da gefällt mir dieser alte Witz ein, den ich jetzt nicht erzählen werde, mit den 2 Geschwisterkindern. Das eine hat ganz viele Geschenke, das andere hat nur ein Geschenk, Heiligabend vom Weihnachtsbaum. Wie es weitergeht,
lieber nicht. Bestimmt ist das nicht mehr, sonst werden wir gecancelt, Kaltschat, vom Vogue.
Das werden wir von ganz oben. Von ganz oben werden wir gecancelt. Jan, es ist die Mittwochssendung, mir geht's wieder ein bisschen besser. Ich habe nämlich am Wochenende tatsächlich diese Doku gesehen, die ich endlich sehen wollte, über diese Spezialeinheit der 80er Jahre, als es um das Verbrechen geht im Rotlichtmilieu auf der Reeperbahn, die Spezialeinheit FD65. Und ich kann dir diese Dokumentation, die, glaube ich, in der ARD auch gestern oder vorgestern am Sonntag lief, nur empfehlen, den 5-Teiler in der Mediathek von den Gebrüdern Beetz. Ich glaube, die haben auch die Rohwetter-Doku gemacht. Im gleichen Stilmittel. Es wird alles nochmal aufgearbeitet. Viele Sachen kennt man schon. Viel Rotlicht. Kalle Schwensen erzählt über die guten alten Zeiten, die Mucki-Pinsner-Geschichte, der den Staatsanwalt Biski erschossen hat. All das, was viele Leute, die sich wahrscheinlich damit auseinandergesetzt haben oder auch ein Fable dafür haben, für diese Zeit, denen ist diese Doku nur wärmstens empfohlen, wenn sie die noch keiner gesehen haben. Und auch dir würde ich sie gerne ans Herz legen. Es ist nämlich wirklich gut. Es werden nämlich viele Sachen erzählt, von denen ich gar keine Ahnung hatte, historische, kriminelle Sachen. Zum Beispiel, und das wusste ich nicht, das Zeugenschutzprogramm wurde tatsächlich erst in den 80er Jahren in Deutschland erfunden. Wir hatten bis in die 80er Jahre kein Zeugenschutzprogramm in Deutschland. Wusstest du das?
Ja, weil die Deutschen sich nicht getraut haben, irgendwas auszusagen, was so gefährlich werden könnte, dass sie ins Zeugenschutzprogramm... Man war so konformistisch in Deutschland, dass man alles versucht hat, so im Konsens zu lösen. Ohnehin ein tief sitzendes Problem in Deutschland, dass wir, weil wir so ein zersplitterter Staat sind, weißt du, wir sind ja, also der Föderalismus, in dem wir uns befinden, seit 1949 im Westen und seit 1990 gesamtdeutsch, der ist ja im Grunde genommen der erste einigermaßen freiwillig erwählte Föderalismus. Vorher war man in so kleinen Ländern von Fürsten und Grafen und Minikönigen regiert und war quasi gezwungen in Föderalismus und gezwungen Konsens herzustellen, und deswegen war sowas wie Zeugenschutzprogramm, das war vor Gericht jemand was Krasses sagt, was man jetzt nicht erwartet, das gab es gar nicht vor. Wann wurde es eingeführt in Deutschland? Wurde es
tatsächlich im Zuge der Ermittlungen gegen die erste Garde war das damals der um, es ging um, wie heißt nochmal, Schulz hieß der tatsächlich, Wilfried Schulz, das war der erste Pate von St. Pauli, und der wurde halt irgendwann nach langen Ermittlungen und vielen Jahren irgendwann auch nur für 3,5 Jahre wegen eigentlich einem ziemlich lapidaren Fall, weil man ihn für seine anderen Sachen nicht rangekriegt hat, hinter Gittern gebracht. Und dort wurde dann auch das Zeugenschutzprogramm erfunden, beziehungsweise für Leute, die dann noch Angst hatten auszusagen, musste man halt gewisse Versprechen einhalten. Und dann ist der, ich weiß seinen Namen leider nicht, und das ist das Interessante, das wusste ich auch nicht, der Hauptkommissar, der das alles gemacht hat, ist der gleiche Typ, dessen Schwester ermordet wurde, der vor 20 Jahren, wenn ich jetzt das richtig so sehe, hoffentlich erzähle ich keinen Blödsinn, aber es gibt diese Doku über diesen Polizisten, die ich noch nicht gesehen habe, aber der Fall war mal bei Zeit...
Verbrechen.
Und ich glaube, das ist der gleiche Polizist, wie irrwitzig
das der damals... Das müssen wir noch unter Vorbehalt nochmal ganz kurz...
Ja, unter Vorbehalt, das würde ich gleich gerne nochmal, aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, auf alle Fälle sehr interessant alles erzählt. Und das Gute an dieser Dokumentation, es ist keine Glorifizierung, auch wenn es sehr reißerisch gemacht ist, das ist diese Produktionsart mit nachgefilmten Szenen, die geschickt eingebaut worden
sind. Weil du gerade Gebrüder Beetz sagst, ne, und die haben ja diese Rohwerder-Sache gemacht. Haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, da waren auch so merkwürdige Augenzeugen mit dabei, so seltsame Polizisten, die dann im O-Ton gefragt wurden. Ich fand die Rohwerder-Dokumentation bei Netflix von denen, fand ich nicht so richtig geil, muss ich sagen.
Ich glaube, da hatten wir uns drüber unterhalten, dass es da 3 verschiedene Theorien gezeigt worden sind. Und die eine, da bist du der Meinung gewesen, wäre völliger Quatsch gewesen, glaube ich, darum ging es. Ja, das stimmt sogar. Ich finde auch, dass teilweise da sehr viel, also es ist unglaublich atmosphärisch, es ist aber auch wirklich informativ, weil wirklich das aus der Sicht der Polizei diesmal gezeigt wird. Mhm. Ist, wie gesagt, auch Kalle Schwensen kommt zu Wort und so, aber in keinem Fall denkst du irgendwie, vor allem der dritte Teil ist sehr gut, die Frauen auf St. Pauli, da werden sowohl Polizistinnen, auch sehr interessant, die ersten Polizistinnen in Deutschland wurden auch in den 80er Jahren erst eingeführt, und ich glaube auch wirklich in Hamburg und in Berlin und vor allem in Hamburg, glaube ich tatsächlich, weil das Verbrechen dann so vermehrt aufgetreten ist, dass man einfach Leute brauchte zu der Zeit, die in die Polizei gegangen sind. Das ist sehr interessant. Es sind sehr viele zeitliche, historische Sachen, die da drin erklärt werden. Auch diese Stilmittel nerven mich manchmal ein bisschen. Mich nervt vor allem, dass so ein paar Informationen weggelassen werden. Das ist generell eine Sache, worüber ich mal mit dir auch reden wollte. Umso älter eine Geschichte wird, umso mehr verändert sich das. Und dazu kommt, dass die Arten von Dokumentation, weil Dokumentationen sind gerade wahnsinnig angesagt, sich auch immer mehr verändern. Es wird immer mehr zum Stilmittel. Manchmal hat selbst bei Bild Online, glaube ich, sind Dokus über irgendwelche Großfamilien arabischen, wo du denkst, ist das jetzt vor Vlogs oder ist das jetzt noch eine Doku? Es ist alles gerade in so einem Mischmasch, weil viel Nachfrage, glaube ich, in diesem Bereich ist.
Ja, trotzdem ist ohnehin das große Problem, dass so viele Streaming-Anbieter unbedingt Content wollen und teilweise dann die redaktionelle Kontrolle oder dass man mal ein bisschen genauer hinguckt, so ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil alle irgendwie in diesem Wettbewerb mitspielen wollen. Und auch so nicht so geile Themen werden gerade im Dokumentationsbereich oft so ein bisschen aufgejazzt. Also diese Rohwerder-Geschichte zum Beispiel war so ein Beispiel dafür.
War aufgetuned.
Ich fand auch diese, die du mir empfohlen hast, diese Woodstock-Doku, wo man gedacht hat, jetzt machen sie einfach so ein Fire-Festival-Rip-Off. Irgendwie fand ich auch irgendwie nicht so richtig geil. Mir hat auch die Wirecard-Dokumentation...
Trotzdem gibt der Spezialeinheit FD65 mal eine Chance. Das ist wirklich, wie gesagt, weil es aus einer anderen Perspektive und weil viele Leute zu Wort kommen, ich finde die Machart trotzdem auch sehr unterhaltsam und sehr, sehr gut. Also die Fakten, die dort erklärt werden, sind sehr gut. Was mich wiederum stutzig gemacht hat, ist so eine Sache, das wollte ich nämlich sagen, im fünften Teil geht es um Mucki Pinsner, der Auftragskiller, der im Rahmen von Wiener Peter, ich sage jetzt diesen ganzen Namen, 5 Menschen erschossen hatte. Und dann wurde er endlich mich festgenommen, war schwer kokainabhängig, wirklich ein ziemlich dummer Mensch auch gewesen, ohne große Empathie. Und der hat dann halt mit Hilfe seiner Anwältin und seiner Ehefrau, die eine Pistole zwischen den Beinen versteckt hatte und zum Verhör 1985, ganz legendäre Geschichte gewesen in Hamburg, diese Pistole mit zum Verhör reinschmuggeln konnte und dann dem Mucki Pinzner gegeben hat. Und der Biski hat dann gesagt, der Staatsanwalt, dann schießen Sie mal los. Und dann hat er tatsächlich die Pistole rausgeholt und hat ihn direkt im Kopf geschossen und hat dann seine Frau erschossen und sich, das alles wird dann nochmal, gibt es auch schon lange auf YouTube, die Thematik und so. Aber in dieser Dokumentation wird nur noch über seine Ehefrau geredet und eigentlich weiß man aus den ganzen anderen Dokus, dass die Anwältin von diesem Mucki Pinzner die Drahtzieherin war. Die hat das alles organisiert, wird aber noch nicht mehr erwähnt in dieser Doku. Ich weiß auch, dass diese Frau angeblich wieder als Anwältin praktiziert und unter einem neuen Namen das machen kann. Jetzt ist das trotzdem dann auch so ein bisschen verklärt erzählt. Und das ist bei ganz vielen Sachen, umso mehr das nochmal was aufgearbeitet wird. Ich habe zum Beispiel auf Arte über diesen Kindermörder Dutroux diese Doku gesehen. Gott. Ein grauenhafter Fall. Und
diese Sachen, also wenn es um solche Sachen geht, kann ich mir wirklich nicht angucken. Ich finde Horrorfilme und gerade so Missbrauchsgeschichten, ich rieche leider richtig schwer. Ich kriege auch keine Dokus über Priklopil, Natascha Kampusch und so. Das ist leider alles da gehen sämtliche Empathie Trigger bei mir an. Das halte ich
bei
ganz schwer aus.
Bei mir auch einerseits. Trotzdem, andererseits ist es natürlich so, dass wir alle ein Fable haben, wahrscheinlich auch, um uns manchmal von der Realität, wie Stephen King das gerade in meinem Interview gesagt hat, zu entfernen, brauchen wir ein anderes Grauen, um uns von der Grauen der Realität zu entfliehen. Und die Dokumentation über Jeffrey Epstein, muss ich noch kurz erzählen, habe ich natürlich auch gesehen.
Kann ich ganz kurz einmal einhaken, einfach nur, weil es jetzt ganz gut passt, weil du eben gerade sagtest, Frauen in der Polizei sind eine Erfindung, die noch nicht so alt ist. Das stimmt natürlich, also dass es quasi so wie heute ist, ist natürlich also eben relativ modern und sehr neu. Und bei der Bundeswehr ist ja erst Anfang, ich glaube, der Nullerjahre zugelassen worden, dass Frauen sich da auch quasi...
Nuller erst?
Also die Behauptung, dass das mit den Frauen bei der Polizei neu ist, das stimmt nicht. Weißt du, wann die erste Polizistin in Deutschland angefangen hat? Schätz mal, rate mal. In welchem Jahr? Offiziell?
Also ich weiß nur, dass sie also in den 80er Jahren viel früher, bestimmt. Aber ich weiß nicht, ob als eine normale Streifenpolizistin oder in einem höheren Kriminal.
Also die erste Polizeiassistentin in Deutschland hat ihre Anstellung begonnen im Februar 1903 und ihr Name war Henriette Arendt und die war angestellt bei der Stadtpolizei in Stuttgart, also in Baden-Württemberg oder in Württemberg, glaube ich. Ist Stuttgart Württemberg oder Baden? Württemberg. Stuttgart-Württemberg, würde ich sagen. Und zwar lag das, also erstmal die damals erstarkende Frauenbewegung hat gesagt, hier die ganzen Männer mit ihren komischen Pickelhauben, die kriegen das sowieso alles nicht hin und was sie am allerwenigsten hinbekommen, ist quasi der Umgang mit Prostituierten und wir brauchen jetzt dringend weibliche Polizeibeamtinnen, Mitarbeiterinnen bei der Polizei, um hier quasi diesem Problem Herr zu werden und irgendwie Ansprache auf Augenhöhe zu gewährleisten. Und Henriette Arendt ist tatsächlich im Februar 1903 dann eben in Stuttgart angefangen und hat sich dann vor allen Dingen um die Betreuung von Leuten aus dem Rotlichtmilieu gekümmert und hat das aber eher mit so einer Mischung als aus Polizistin und Sozialarbeiterin gemacht.
Sozial, wollte ich gerade sagen, ne? Klingt ein
bisschen. Genau, also es war ein polizeilicher Ansatz, aber im Grunde genommen ihre Beweggründe waren Frauen bewegt, emanzipatorisch und vor allen Dingen sozialarbeiterisch tätig. Und pass auf, noch ein interessanter Side-Fact. Henriette Arendt wurde geboren 1874 in Königsberg. Und jetzt pass auf, du bist ja große Bücherleser, Olli Schulz. Mhm. Der Name Arendt und die Stadt Königsberg. Klingelst da?
Nein,
es ist tatsächlich die Tante von Hannah Arendt.
Hannah Arendt, wirklich?
Die Tante von Hannah Arendt war die erste Polizistin Deutschlands.
Das wusste ich nicht.
Tja, guck mal an, wieder was dazugelernt. Hier bei Fest und Flauschig.
Hier googelt der Chef noch selber.
Uma Cringe.
Pass auf, das ist nämlich sehr interessant, auch in der Dokumentation. Es wird auch zum Beispiel von einer Ermittlerin erzählt, die im Rotlichtmilieu als Prostituierte sich da reingeschlichen hat. Und die erzählt
Undercover-Boss.
Undercover-mäßig und die sind auch Fotos zu sehen von ihr früher, wie sie damals aussah und sie dann erzählt, wie das dann für ihren Mann war, wenn sie abends irgendwie als verdeckte Ermittlerin, als Prostituierte auf St. Pauli rumgelaufen ist und er zu Hause gewartet hat. Also genau das andere Bild, als es sonst bei denen das herkömmliche Bild war. Mhm. Und das sind wirklich interessante Geschichten. Eine Polizistin, die aus Bayern, glaube ich, kam und als Bodybuilderin gearbeitet, also nebenbei Bodybuilding gemacht hat. Eine wahnsinnig sympathische Person. Da sind wirklich viele Perspektiven, die man so noch nicht gesehen hat. gesehen habe. Das ist das Gute an dieser Dokumentation, warum ich sie gerne gesehen habe. Aber wie gesagt, mich hat das gewundert mit der Anwältin, also dass gewisse Informationen weggelassen werden.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikrofon.
President Blatter and FIFA, you will be proud of us and I promise you this.
Jetzt geht's los. Am 20. November startet die Fußball-Weltmeisterschaft.
Viele fragen sich, darf ich mir das überhaupt ansehen? Denn warum sterben da Menschen? Das passiert, weil Katar einen politischen Plan verfolgt. Und da geht es nicht nur um die Ausrichtung einer WM, sondern um Macht und Einfluss.
Das Mittel dafür? Geld. Viel Geld.
Bei den großen Entscheidungen der UEFA führt kein Weg mehr an Al-Khalifa vorbei.
Was richten Investoren und immer größere Geldsummen im Fußball an?
Die Antwort darauf ist nicht einfach.
Und spannender als jeder Krimi.
Ich bin Daniel Montazeri vom Spiegel.
Und ich bin Tuba Tekkal, Ex-Fußballprofi und Menschenrechtsaktivistin.
Ausverkauft. Katar, der Fußball und das große Geld.
Jeden Donnerstag nur auf Spotify.
Und jetzt zu dieser Dutroux-Doku. Ich will gar nicht über den Fall reden, weil er so schrecklich ist. Es gibt auf YouTube eine Dokumentation vom ZDF, die sehr, sehr gut ist, aus den 90er Jahren.
Das ZDF ist sowieso ein sehr guter Sender. Also
ja, es ist ein sehr guter Sender. Und die findet ihr auch noch alle, diese Dokumentation. Und im Rahmen der ganzen Ermittlungen, weil das halt nun mal wirklich auch in höheren sozialen Kreisen halt, also der gearbeitet hat, Kinder. Ich will genau gar nicht jetzt zu sehr in Einzelheiten eingehen, aber jeder kann den Fall nachlesen. Mhm. Aber es sind im Zuge dessen über 60 Menschen gestorben. Die alle, Anwälte, Staatsanwälte, Zeugen, verschwunden ohne Ende. Und in dieser neuen Arte-Doku wird es einfach gar nicht mehr thematisiert. Darüber redet man gar nicht mehr. Und das ist halt so eine Sache, dass diese Dokumentation, wenn ich sie mir dann angucke, die teilweise sehr reißerisch sind oder auch sehr gut sind, mich unterhalten, so Fragen offen lassen. Und jetzt noch ganz kurz zu Jeffrey Epstein. Die Doku habe ich mir auch angeguckt. Am Ende
frage ich mich, was hast du für ein Wochenende gehabt? Ich habe mir jetzt
schon vor ein paar Wochen gesehen.
Die schlimmen Fälle der Weltgeschichte rein. Kein Wunder, dass du letztes Mal so schlecht
drauf warst. Eigentlich kommt das jetzt alles gerade komprimiert. Das habe ich alles in den letzten Wochen gesehen. Aber diese weißt du, was mich einfach nicht loslässt? Mhm. Es ist eigentlich überall klar, dass Jeffrey Epstein mit Kindern gehandelt hat, als minderjährige Prostituierte an reiche Menschen irgendwie
vermarktet
zu denen hat. Gebracht
hat, vermarktet
hat. Und warum ist einfach nur Jeffrey Epstein Ton und keiner in einem Staat wie Amerika, wo eigentlich alles ermittelt werden kann oder ermittelt werden sollte, ist kein anderer Name bis jetzt gefallen. Es gibt Fotos mit Bill Clinton, es gibt Fotos mit Donald Trump, all diese Menschen und der Typ, und ich bin kein Verschwörungstyp, aber ehrlich gesagt, das ist so offensichtlich. Einerseits dreht man eine Doku, andererseits denke ich, so, eigentlich geht's jetzt erst los. Jetzt holt doch mal die Leute ran, aber das passiert nicht. Anstattdessen ist eine Kamera kaputt und der Typ ist tot und trotzdem denke ich, wie verloren ist diese Welt. Und dann beende ich diese gesamte Scheiße, diesen Gedankengang damit, dass es doch einfach nur mal so ist, dass reiche, mächtige Menschen auf dieser Welt einfach Sachen manipulieren können und es deprimiert mich einfach so.
Ja, das kann ich nicht
nachvollziehen. Das ist gerade bei diesem Jeffrey Epstein-Fall echt so offensichtlich.
Aber diese Kombination aus, da sind reiche Leute, die Sachen manipulieren können und das kann doch alles nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich sag mal
nein,
so.
Nein, ich bin kein Verschwörungstheorist.
Aber das ist der Humus.
Aber trotzdem.
Das ist der Humus, in dem Verschwörungstheorien sprießen, weißt du?
Ja, ich weiß, dass es einerseits daraus sprießen, andererseits ist das ja die bittere Realität. Und deswegen muss man ja trotzdem über so eine Sache reden dürfen, außer dass gleich irgendein Horsti kommt und sagt, das dauert jetzt noch 2 Wochen, dann ist Olli Schulz in der Türkei mit Attila Hildmann.
Weißt ja, beziehungsweise mit Attila Hildmann wieder in Deutschland, weil der ja wahrscheinlich zurückgeführt wird. Auch nicht schlecht, dass die Berliner Staatsanwaltschaft einfach gedacht hat, wahrscheinlich aus rassistischen Gründen, oder weil sie gedacht haben, das fällt keinem auf, dass er türkischer Staatsbürger ist oder auch türkischer Staatsbürger ist. Dabei hat er nur die deutsche Staatsbürgerschaft und hast du es mitbekommen, dass sie sich monatelang nicht um dessen Auslieferung bemüht haben und das vergessen haben.
Und das haben so Hobby-Privatdetektive
rausgefunden haben, dass Attila Hildmann in Wirklichkeit gar kein türkischer Staatsbürger ist und deswegen relativ unproblematisch ausgewiesen werden kann.
So ein Typ mit dem Ips-Detektivhandbuch wahrscheinlich, einer, der sich privat auf den Weg gemacht hat.
Aber ich möchte noch mal ganz kurz, weil diese These, ne, also diese Mischung aus, es wird alles irgendwie bei Design gesteuert und das ist irgendwie alles Netzwerk. Ich kann das auch, das hat einen gewissen Reiz und ich kann das total verstehen, gerade bei Sachen, die man sich nicht erklären kann und Menschen bauen sich ja gerne, wenn sie sich Dinge nicht erklären können, Gedankenkonstrukte oder magisches Denken, um Dinge sich zu erklären. Das hat oft dann ja gar nicht, also sind Menschen einfach, weißt du, man sieht ja auch Gesichter, wenn man Klamotten...
Worüber redest du genau jetzt? Was meinst du jetzt
also,
genau?
Also dieses Phänomen, dass man, wenn man Dinge sich nicht erklären kann, dann anfängt, wie weißt du, wenn du Klamotten auf den Stuhl schmeißt und abends machst du das Licht aus und guckst auf den Stuhl und auf einmal guckt dich ein Gesicht an. Also Menschen erkennen Gesichter in Dingen, weil wir so gepolt sind und Menschen lernen oder denken, dass sie Zusammenhänge sehen, wo keine sind. Aber was ich aus der Praxis so erfahren habe, jetzt gerade zum Beispiel mit letzte Woche mit Blick auf den hessischen Verfassungsschutz oder auf Verfassungsschutzbehörden, da ist man ja selbst quasi als so staatskritischer Mensch, der irgendwie Sicherheitsbehörden erstmal per se misstraut oder zumindest nicht blind traut, denkt man auch mal, ja, da sitzen irgendwelche super schlauen Leute, die das dann alles steuern und organisieren. In den allermeisten Fällen, also auch gerade bei Versagen von Behörden oder Institutionen oder Strukturen, ist es einfach, weil das ja Leute sind wie du und ich und man selber auch schon in irgendwelchen komischen Situationen war, mit anderen Leuten zusammengearbeitet hat, wo Dinge einfach abkacken und nicht funktionieren, weil die Struktur, in der man sich befindet, einfach auch zur Hälfte mit kompetenten Leuten und zur anderen Hälfte mit Versagern gefüllt ist, die es einfach nicht hinbekommen. Und am Ende kommt was raus, was keiner wollte, was von außen vielleicht so wirkt wie irgendeine Verschwörung, aber eigentlich ist es oft nur Inkompetenz und die eine Hand weiß nicht, was die andere tut oder einer
das mag in vielen Feierabend Fällen stimmen. Sein. Das mag in vielen Fällen stimmen, aber bei so einem Geschäftsmann, der mit Milliardären abhängt, glaube ich jetzt nicht, dass das ein billiger Zufall war. Nee, ganz ehrlich. Also ich glaube, dass es eine Gratwanderung gibt.
Ich weiß, was
also
ich weiß,
das ist was anderes als jetzt die NSU-Akten, wo es wirklich ein großes Versagen gab, ein staatliches Versagen.
Ja, und Andreas Temme, also der V-Mann, der in dem Café in Kassel saß und eine Minute 46 nachdem er sich ausgeloggt hat bei ilove.de, wurde die Leiche des Erschossenen gefunden und er kann sich an nichts erinnern. Und ich habe jetzt irgendwie noch mal irgendwie diese Woche so eine Rekonstruktion gesehen von dessen, dieses Internetcafé ist mini gewesen. Und er hat dem Mordopfer, dem Halit Yozgat, noch Geld auf den Tisch gelegt, Bargeld auf den Tisch gelegt. Und die haben nachgestellt, dass es unmöglich war, sich zu diesem Tresen zu drehen und dabei nicht die dahinter blutende, aus dem Kopf blutende Leiche des NSU-Mordopfers zu sehen. Also es ist natürlich... Diese ganze NSU-Geschichte stinkt wirklich zum Himmel, aber ich glaube nicht, dass da ein Hans-Georg Maaßen, ein super evil Mastermind sitzt, der das alles steuert, sondern es ist vor allen Dingen auch, und das haben wir diese Akten, die wir da jetzt rausgebracht haben, vor allen Dingen eine rasende Inkompetenz war. Gemischt mit, ja, wieso die Nazis, die haben wir eh in der Kontrolle, da passiert ja nichts, da was soll da schon, die sind ja eh, da sind wir nah dran und so. Also das, Ich weiß, ich bin da nicht so anfällig für, weil ich einfach, Leute sind einfach wahnsinnig inkompetent. Selbst Leute, ey, also, ich habe schon Leute kennengelernt, vor vielen Jahren, die in super wichtigen, hochrelevanten Positionen tätig waren.
Aber meinst du damit jetzt genau den Epstein-Fall?
Nein, also dieses grundsätzliche Phänomen, dass man, wenn man sich Dinge nicht erklären kann, dass man dahinter ein System vermutet, dass, also bei Epstein glaube ich auch, dass er natürlich für reiche Leute da quasi Minderjährige durch die Gegend geflogen hat. Das ist ja auch hinreichend belegt.
Das ist ja überall dokumentiert.
Genau.
Und deswegen habe ich nur gefragt, warum sind diese Leute nicht zur Verantwortung gezogen worden.
Ja, warum, es gibt ja auch von dieser seiner Komplizin und Elon Musk irgendwelche Partyfotos, genauso wie von Prinz Andrew. Warum ist der noch nicht zur Rechenschaft gezogen worden, juristisch? Ist oft auch nicht so einfach und die haben natürlich wahnsinnig teure Anwälte und wenn du der reichste Mensch der Welt bist, dann kannst du überlegen, ob du die irgendwie 44 Milliarden für den Kauf einer Plattform
ausgibst. Aber wo Elon Musk, wie sieht's auf Twitter aus?
Es ist hilarious. Es ist wirklich, man guckt sich das an, denkt so, Alter, geil, jetzt hat er das gemacht. Alter, geil, jetzt macht er das.
Ich habe jetzt gelesen, $20 für einen blauen Haken.
$20 für einen blauen Haken kann er haben. $20 für ein blaues Auge kann er haben. Kann er haben von mir aus.
Nee, aber ist das... Ey, ist das jetzt wirklich wahr?
Angeblich schon. Und wenn hat an die Programmierer wohl die Deadline ausgegeben, wenn das bis zum 7. November nicht so programmiert ist, dass man blauen Haken nur für Geld bekommt, dann werden die alle rausgeschmissen. Eine Top-Motivation, um gut gelaunt morgens zu arbeiten. Wenn du das nicht hinbekommst, dann wirst du rausgeschmissen. Und er macht wirklich, er hat den großen Fehler gemacht, zu denken, dass er einfach jetzt irgendwie so Mark Zuckerberg-mäßig in so einer Plattform Guru-mäßig vorsteht. Er ist aber im Grunde genommen jetzt das Gesicht von Twitter und für jeder scheiß Fehler, der bei Twitter passiert, geht direkt auf sein Karma-Konto und das wird, also ich habe schon der geilste, mein Lieblingstweet am Wochenende, also Eigenlob, was ich am Samstag gedacht habe, ich schreibe einfach mal, am Montag verkaufe ich all meine Tesla-Aktien und da drehen die natürlich komplett durch, weil zum einen exponiere ich mich damit als, er hat Tesla-Aktien, warum hat die Sau Tesla-Aktien und warum verkauft er die jetzt, ist der bescheuert und das war total lustig, weil ey, ehrlich, das wird, also spült sich echt jeden Tag ein bisschen mehr im Klo runter und es macht echt Spaß, sich das anzugucken, ist wirklich hilarious.
Ja, ich habe keine Ahnung, ich habe zu wenig Ahnung davon, es ist, Sind denn jetzt schon viele zu Mastodon gegangen? Gibt es denn da schon ein wachsendes...
Och, also ich weiß gar nicht, ob, also so viele müssen gar nicht kommen, ehrlich gesagt. Wenn die coolen Leute kommen, reicht mir das ja. Weil das Geile bei Twitter, warum ich das am Anfang gemacht habe, ist, weil einfach nette Leute da waren und man das lustig miteinander gesprochen hat. Und irgendwann ist das total explodiert. Und so 2015, glaube ich, bei dieser, ich weiß noch, nach dieser Stinkefinger-Aktion mit Varoufakis, da ging das so richtig los. Und dann über Erdogan, da kamen irgendwie Millionen dazu. Und jetzt hast du da so einen riesengroßen Klops am Bein irgendwie. Aber auf so einer Plattform, wo das wirklich echt scheiße ist die letzten Tage. Ich bin total, ehrlich gesagt, total froh, wieder mit dem entspannten Zirkel von früher zu quatschen. In einer etwas unübersichtlicheren Plattform. Noch, man merkt so ein bisschen fertig. So fertig ist sie noch nicht so richtig. So fertig programmiert. Aber kann ja noch werden. Also es macht echt Spaß. Also kommt alle nach Mastodon. Ist echt ganz gut. Also
oder sonst bald im Stadtpark Corner, Speakers Corner.
Weißt, das wäre auch mal wieder was. Was ich gemacht habe jetzt übrigens, da kannst du mir vielleicht mal helfen, als jemand, der öfter in der Gegend unterwegs ist. Ich wollte letztens, vorgestern, ich wollte mit dem E-Scooter, bin ich durch die Hasenheide gefahren, nach Einbruch der Dunkelheit, weil ich zum...
gefragt, ob du was kaufen willst?
Das sowieso, die stehen dann unter so Laternen und so. Das sind die Leute, die verkaufen dann Drogen, ne? Oder?
Das kann sein. Das weiß ich.
Weil die
kann sein.
Standen einfach da rum und standen so
auf. Manche sind aber auch einsam und suchen Freunde.
Ja, aber das. Oder ist da auch ein Sexstrich da? Nee, ne? In der Hasenheide?
In der Hasenheide war ich nun mal wirklich ewig nicht mehr. Jahre nicht mehr.
Aber da standen viele Leute auf jeden Fall rum, die immer so gemacht haben. Dann dachte ich, entweder ist es Sexangebot. Also,
ist meistens Drogen.
Ach so. Und dann wollte ich da durchfahren auf jeden Fall und dachte, ich fahre abends nochmal mit dem E-Scooter, einfach weil ich ein bisschen die Freiheit Berlins genießen möchte, übers Tempelhofer Feld, also über den Flughafen. Und dann stehe ich davor und das ist ja alles zugeschlossen nach Einbruch der Dunkelheit. Wusstest du das?
Der wird abgeschlossen irgendwann.
Wie machen die das denn bitte? Das ist doch ein riesiges Gelände. Das ist ja zwei Stadtteile, die da
zuschließen. Mit CS-Gas. Das passiert meistens relativ schnell.
Und dann waren da Leute drin, die eingeschlossen waren, die kamen nicht mehr raus.
Ja.
So Touristen, wo dann, weißt du, die Tore einfach zugingen. Und dann
Ahnung, Plan und Blumen wird in Hamburg auch abends zugemacht.
Aber da ist doch nichts am Tempelhof, da ist eine riesige Fläche einfach nur.
Keine Ahnung, damit da abends eine illegale Autorennen sind oder so.
Ja, wahrscheinlich.
Aber Jan, ich muss noch kurz ein bisschen Mocker raufpacken. Ach so, hier. Auf die der neue Song, den ich ja sehr liebe, den neuen Peter Fox Song, der Refrain, das ist die Sängerin von Edna und ich habe mit Erschrecken gesehen, ich habe noch keinen Song von Edna, einer Band aus Dresden, einem Duo raufgepackt und die haben gerade, ich glaube, es war ihre zweite Platte erst veröffentlicht, mega Platte. Ich bin teilweise schockiert, wie geschmackvoll die ihre Platten produzieren, wie modern, wie viele geile Sounds wieder mit Stimmenveränderungen, wie das alles gemacht ist. Das ist einfach so echt wirklich, also wirklich so, so geschmackvoll und so gut. Und es ist ein so talentiertes Duo und jeder Song hat so ganz viele Einflüsse. Es ist jedenfalls immer ein Ereignis, von denen die Musik zu hören. Und ich packe jetzt einfach mal Icy Love von der neuen Platte von Edna rauf. Und ich dachte, wir hätten Edna schon mal auf die Liste gepackt. Auf alle Fälle dieser Song. Super Song, super Band. Wenn ihr die noch nicht kennt, schaut euch die bloß mal live an. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass die live gut sind. Iggy Pop packe ich auch noch rauf. Die alte Lederhaut hat mal wieder einen Song gemacht und der ist mega, ey. Wie geil klingt seine Stimme. Iggy Pop mit Francie solltet ihr auch noch hören. Das sind die beiden Songs, die ich euch diese Woche auf die Fidi und Bumsi-Liste packe, damit ihr auch musikalisch gut durch die Gegend kommt. Jan, die Fragen werden immer wieder größer. Sollen wir die Songs in unsere Musik, in unserem Podcast mit einflechten? Ich glaube, ein paar Hörer würden sich freuen, andere wiederum nicht. Viele finden es umständlich mit diesen Playlists. Ich meine, es dauert jetzt alleine schon wieder 3 Monate. Ich habe schon einen Antrag beim Bürgeramt gestellt, dass Spotify mir eine eigene Metal-Playlist gibt. Die kommt jetzt bald, damit wir die Songs separieren können. Aber es ist alles mit sehr viel Arbeit verbunden. Auch Spotify ist im Endeffekt bloß eine große Organisation.
Es ist eine Rieseninstitution, wo man dann auch oft denkt, das ist jetzt bestimmt alles by Design und dieses Feature ist bestimmt irgendwie durch Marktforschung durchgekloppt worden und so. Ist aber oft einfach nur, weil einer auf den falschen Knopf gedrückt hat und irgendwelche komischen Beta-Module dann freigeschaltet werden, obwohl die eigentlich noch gar nicht live gehen sollten. Ist auch ein riesiger Haufen, wo ab und zu auch Menschen Fehler machen. Und wenn ihr übrigens, ich muss noch mal kurz zu Edna sagen, die war letztes Jahr, ich glaube ehrlich gesagt, letztes Jahr ziemlich genau um diese Zeit, Ende Oktober, zusammen mit Materia schon bei uns in der Sendung. Und da gibt es bei YouTube
ein Lied, was die gemacht haben.
Genau, ja. Kann man sich das auch anschauen, um da Bild dazu zu bekommen.
Stimmt, mit Materia, die haben mit einigen Leuten zusammengearbeitet, auch ihre eigenen Platten sind sehr, sehr, echt sehr empfehlenswert, wirklich.
Das war Boomer Cringe, Ausgabe 44, Kalenderwoche 44, heute am 2. November. Es ist schon wieder November, jetzt geht's schon hart auf den Weihnachtszirkus zu und hart auf das Ende des Jahres. Dazu auch mehr im Laufe der nächsten Wochen. Jetzt haben wir gar nicht über die brasilianischen Präsidentschaftswahlen gesprochen, die so knapp waren, Alter. Hast du das auch mitbekommen?
Super knapp gewesen. Können wir Sonntag drüber reden? Sonntag ist die große Sendung, da können wir uns zurücklehnen. Wenn das dann noch aktuell ist, können wir gerne darüber noch
ein bisschen quatschen. Ich glaube, Brasilien ist dann gar nicht mehr aktuell. Weil Brasilien
gibt es dann gar nicht mehr.
Das verschwindet jetzt wieder in, da ist irgendwie alles in Ordnung, Wolke, wo man sich jetzt nicht so direkt drum kümmert. Zurzeit werden andere Prioritäten gesetzt. Iran, Ukraine, was ist los in Weißrussland? Brasilien verschwindet wieder in, ja, das ist irgendwie auch quasi Regenwald, egal, aber irgendwie einigermaßen nicht der Hardcore-Nazi on top da oben bei denen.
Jan, ich möchte, kannst du dich vorbereiten? Schaust du dir mal bitte von dem Gerichtsmediziner Michael Zokos den Instagram-Account an?
Mach ich.
Ich würde gerne mal darüber mit dir reden nächsten Sonntag. Tu mir mal wirklich den Gefallen, ich schicke dir gleich auch nochmal den Link.
Das wäre lieb, dann kann ich mich vorbereiten. Unsere
Hörer und Hörerinnen
anhören. Genau, und lernst du bitte das Gedicht auswendig, was ich dir geschickt habe von Heinrich
das
Heine?
Das lerne ich auswendig.
Dann machen wir das alles am Sonntag. Das wird eine große Kulturausgabe mit so einem kleinen Kammerkonzert vorweg, das Bremer Kammerorchester spielt. Wir machen so eine Matinee. So eine Matinee-Veranstaltung.
Wir treffen uns zum Matinee.
Ja.
Im Autohaus auf LSD. Das ist ein Song von Lee Buddha. Alias Philipp Stegers.
Leute, wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dann. Tschüssi.
Tschüss.